Es gibt übrigens einen Take auf YouTube. Ja. Das ist das angeblich. Das ist angeblich ein Mitschnitt von diesem hängenden Band. Ich weiß nicht, ob es authentisch ist. Es geht immer zu Girl You Know, Girl You Know, Girl You Know. Genau. Ich weiß nicht, ob es authentisch ist, aber so ungefähr könnte es geklungen haben.
Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1990.
Mit den beiden Musikverrückten. Lutz Stolberg ist wieder da.
Jawohl, und Carsten Richter.
Wir melden uns wieder aus unserer kurzen Pause. Und es geht um einen Mann, der eigentlich gelernter Koch ist. Aber Musik ist für ihn, wie er selbst meint, wie eine Droge. Ich möchte arbeiten, bis ich nicht mehr kann. Ich will im Studio umfallen und sterben. Das hat er mal in einem Spiegel-Interview gesagt. Und das glaubt man ihm auch. Deshalb hat er sich in den 70ern zu einem der umtriebigsten Musikproduzenten entwickelt. Frank Farian.
Ja, gebürtiger Franz Reuter.
Ja.
Und ein Filou, ein Hans Dampf in allen Gassen und ein gewiefter Produzent, der so einen gewissen, Fake in die Popmusik gebracht hat, mit einer mir nicht unsympathischen Dreistigkeit.
Ja, ein Mann, den man durchaus auch ein bisschen kritischer betrachten kann, aber der es trotzdem geschafft hat. Man kann es nicht anders sagen. Also der hat sich echt sehr, sehr erfolgreich hochgearbeitet. Gucken wir uns alles in Ruhe an. Natürlich fallen einem da zwei große Namen ein, wenn es um Frank Farian geht.
Boney M,
Milli Vanilli. Genau. Gerade bei der zweitgenannten Band gab es ja nach ein paar sehr erfolgreichen Jahren ein turbulentes, skandalöses Ende. Ja. Das gucken wir uns auch mal genauer an. Frank Farian kommt auch selbst zu Wort. Du hast dich ja mal mit ihm unterhalten und da will ich gleich am Anfang mal wissen, was ist denn das für ein Typ? Also was für einen Eindruck hat er auf dich gemacht?
Er ist ein sehr intuitiver Mensch, der Chancen sieht im Leben, diese ergreift, auf sympathische, auf menschenfreundliche Weise und der dann richtig viel daraus macht. Ja, und wenn man seine musikalische Laufbahn anschaut, dann fügt sich da so ein Stein nach dem anderen. Das ist so der typische Aufsteiger, der ganz klein angefangen hat und dann ganz groß geworden ist. Wollen wir ihn selber mal fragen, wie er dazu gekommen ist?
Gerne.
Also, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil meine Mutter sagte, du hast immer Hunger, werde Koch, da hast du immer was zu essen. Ich habe gesagt, Mami, das ist eine gute Idee. Ich wurde Koch und ich wurde ein guter Koch. Und irgendwann komme ich nach Ettelbrück, Luxemburg, Ettelbrück, sehe eine Rock'n'Roll-Band auf der Bühne beim General Patton Fest. General Patton war derjenige, der die Luxemburger befreit hat von den Nazis. Und jedes Jahr wurde ein General Patton Fest veranstaltet und plötzlich steht da eine Rock'n'Roll-Band auf der Bühne und ich habe eine Explosion im Kopf und konnte anschließend überhaupt nicht mehr kochen. Nur noch Musik war in meinen Ohren und bin dann geflüchtet aus dem Hotel nach Hamburg in den Star Club. Das war der Tempel, der Rock'n'Roll-Tempel und habe mir dann die Bands angeguckt und zwei Jahre später habe ich dann, mittlerweile hatte ich dann eine Rock'n'Roll-Band gegründet und bin selbst mit meinen Schatten im Star Club in Hamburg aufgetreten.
Okay. Ja, Frank Farian und die Schatten hieß die Band. Also Beat hat er gespielt, Rock'n'Roll und dann kam in den 70ern der Schlager. Zwei Ede Schnulzen, damals Rocky Nummer 1, 1976 und die noch viel schnulzigere Nachfolgesingle Spring über deinen Schatten, Tommy, die sich dann schon nicht mehr so gut platzierte.
Also fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Er kommt aus der Provinz, er ist im Saarland groß geworden, auch sehr bescheidene Familienverhältnisse. Vater ist im Krieg gefallen, die Mutter hat im Alleingang die Kinder durchgeboxt. Sie waren schon auf Almosen angewiesen, mehr oder weniger. Dann hat er die Ausbildung zum Koch gemacht und die große Initialzündung dann beim General Patton Festival.
Ja.
Und dann ab nach Hamburg. Das war kurz nachdem die Beatles wieder abgereist sind aus Hamburg. Mhm. Da war ihm sehr wichtig, Hauptsache eine Beatband und Hauptsache auf Englisch singen, weil er wollte Erfolg. Also er hat nach dem Erfolg gelächzt. Shouting Ghosts war so die erfolgreiche Single von Frank Farian und den Schatten. Mit einem etwas unglücklichen Plattencover. Ich habe es zufällig gefunden. Die sehen dort leider aus wie Ku Klux Klan. Soll wahrscheinlich Geister darstellen, aber Shouting Ghosts kann man gerne mal googeln. Genau, also Rocky, da war dann auf der Schlagerschiene.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ihm das so recht war. Also diese Schlagersache war, er wollte ja doch eher Rock'n'Roll-Musik machen.
Ich glaube, es war ein Umweg, den er in Kauf genommen hat, um richtig bekannt zu werden, um Fuß zu fassen in dem Genre, weil er hat ja dann nebenbei im Studio mit sich selber experimentiert, hat ja dann auch sehr früh schon 1975 Do You Wanna Bump aufgenommen, diese Soul-Nummer, die er sich selber zurechtgebastelt hatte im Studio, wo er da also mit der tiefen Boney M-Stimme, die dann später Bobby Farrell zugeschrieben wurde, da experimentiert hat. Und die Scheibe ist dann in den Rhythm and Blues Charts gelandet und von Soul-Radiosendern gespielt worden, also auch international. Und daraufhin hat er dann die Band Boney M gegründet.
Ja.
Über eine Hamburger Casting-Agentur hat er sich diese Truppe zusammengestellt.
Es ist ein sehr interessanter Song, größtenteils instrumental, beruht auf einem Song von Prince Buster, große Ska-Legende, Al Capone, so heißt das Original, und er hat es ein bisschen frischer gemacht, ein bisschen moderner arrangiert und dann eben mit dieser Barry White-artigen Stimme, Baby, do you wanna bump? Und auch die hohen Falsettgesänge, die eigentlich wie Frauengesänge klingen, die kommen auch von Frank Faria. Mhm. Ja? Und er hätte niemals mit dem Erfolg gerechnet, wollte ja auch nicht damit verknüpft werden. Also Schlagersänger Frank Farian wollte da nicht mit auftauchen, deswegen hat er erstmal gesagt, Boney M. Ich nenne das so, weil, kennst du die Hintergrundgeschichte überhaupt?
Boney M war, glaube ich, eine Fernsehserie.
Boney, das war eine australische Detektivserie.
Richtig.
Da hieß die Hauptfigur Napoleon Bonaparte, genannt Boney, das war ein Detektiv. Übrigens habe ich einen schönen Funfact. Dieser Boney wurde gespielt von einem gewissen James Lawrenson und der wiederum hat im The Wall-Film von Pink Floyd den Vater von Pink gespielt.
Ah, ja.
Mhm. Hat jetzt natürlich überhaupt nichts mit Frank Farian zu tun, aber irgendwie merkt man, das ist alles irgendwie ein Kreis. Ja. Wie auch immer, kleiner Funfact nebenher. Genau, also Boney M. hatte sich ja so ein bisschen aus der Not entwickelt. Er hat wahrscheinlich auch nicht mit dem großen Erfolg gerechnet, ne? Aber es haben Leute angeklopft und gesagt, wir wollen diese Band gerne live sehen. Also hat er ein paar Leute zusammen gecastet.
Genau, über eine Hamburger Agentur und dann kam also Liz Mitchell, die war keine Unbekannte, die hatte schon bei den Les Humphrey Singers gesungen, sie hat in Hair mitgespielt, auf diese Weise Musical, ist überhaupt so richtig ins Business reingekommen.
Yeah.
Genau, und die ist dann vorbeigekommen und dann hat er sie gebeten, sing doch einfach mal No Woman No Cry von Bob Marley, das hatte er gerade Playback eingespielt und sie hat dann die Stimme dazu gesungen und dann war das perfekt und das war eigentlich, also Liz Mitchell war 60-70% von Boney M., würde ich mal sagen. Mit ihrer kräftigen, mit ihrer gewaltigen Stimme hat sie eigentlich den Sound maßgeblich ausgemacht.
Ja, es waren ja letzten Endes nur zwei Sängerinnen.
Ja, wenn man so will. Marcia Barrett kam da noch dazu und die eine, die sang auch gar nicht echt. Die andere, also
Macy Williams war
Macy Williams,
Model,
genau.
Und wahrscheinlich auch einfach nur dazum.
Richtig.
Damit es drei Damen sind. Und eben der Tänzer.
Ja. Bobby Farrell, auch gecastet in einer Münchner Diskothek. Konnte sich gut bewegen.
Ja.
Er hat dann bei Live-Auftritten von Boney M. hat er dann gesungen, aber das war nicht wirklich überzeugend, obwohl sich Frank Farian, da ist er heute ganz Gentleman, eigentlich lobend über ihn äußert, auch sein Gesang. Er meint, er hätte das machen können von Anfang an, aber er hatte nun mal angefangen, selber die tiefe Stimme zu singen, Farian, und damit war der Sound von Boney M. eigentlich begründet.
Ja, er hat gemeint, dass Bobby Farrell zwar nicht singen konnte, aber er konnte gut Frank Farians Stimme imitieren und deswegen haben sie gesagt, okay, macht das live. Viel gab es da ja auch nicht. She's crazy like a fool und so weiter. Du musst ja einfach bloß tief sprechen. Ha?
Ja, es war überhaupt so mehr Sprechgesang eigentlich.
Ja, na klar. Was ich sehr, sehr interessant finde, viele Frank Farian Songs klingen, als wäre es eigentlich von einem schwarzen Produzenten geschrieben. Ja? Also er hat dafür schon ein großes Gespür.
Absolut, dieses sich verstellen, also authentische Sounds zu kreieren, die eigentlich vom Ursprung her woanders herkommen, das hat einen im Gespür und das macht einen guten Produzenten aus.
Boney M., Daddy Cool war einer der frühen Songs.
Ja, das war überhaupt so die erste große Hitsingle, die erste Nummer 1 1976. Da habe ich an einem Samstagvormittag die Wiederholung des Musikladens gesehen und da ist also Boney M. aufgetreten und da bin ich da hinterher noch zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, oh, da war eine Band und Boney M. ganz cool und ich dachte, die kommen irgendwie aus Amerika. Also für mich war das eine amerikanische Band. Ne?
Geschickt zusammengecastet und ich glaube, das ist, mal abgesehen von den musikalischen Talenten, eine weitere große Stärke von Frank Farian. Der hat sich ja auch immer sehr um den Stil der Band gekümmert.
Ja.
Ja, also er hat gemeint, das A und O ist natürlich die Musik und ein guter Gesang, aber Klamotten zum Beispiel, also er hat ja auch die Klamotten teilweise mit entworfen von Boney M., das vergessen viele. Also er war da schon sehr bemüht, dass es erfolgreich wird und hat nichts dem Zufall überlassen. Und Boney M. lief ja auch eine ganze Weile ziemlich gut, ne?
Genau, und dann hat er 1978 in einer Sendung im Unterhaltungsmagazin Bitte umblättern in der ARD, da wurde er dann porträtiert und da hat er die Bombe platzen lassen, also die erste Bombe, die zweite kam ja dann noch mit Milli Vanilli. Ja. Er ist nicht nur ein guter Produzent, er ist auch Experte im Bombenplatzen lassen musikalischer Natur und hat er dann offenbart, dass also er die tiefe Stimme singt und das war damals eine Sensation, also das hat eigentlich niemand gewusst, wobei ich den Anschein hatte, dass es dem Erfolg, dem weiteren Erfolg von Boney M. nicht geschadet hat. Also es kamen dann noch mehrere Nummer 1 Hits, also Elute zum Beispiel 1979, Platz 1 in deutschen Charts, Hooray, Hooray, It's a Holly Holiday, die liefen alle noch gut. Und der Niedergang von Boney M., also der nachlassende Erfolg, der war stilistisch begründet, dass eben dann andere Sounds modern wurden, also New Wave und so weiter.
Und es hat ihn scheinbar dann auch nicht mehr so sehr interessiert, das Projekt Boney M.
Ich denke auch.
Es kamen dann ein paar andere Sachen. Ja. Also ich glaube, es hat niemanden so wirklich gestört, dass er gesungen hat und nicht Bobby Farrell, weil es ja auch nicht so prägend für die Musik war. Wichtiger waren die beiden Sängerinnen und die standen auf der Bühne und dann fanden es wahrscheinlich alle ganz okay.
Genau, aber 1978 muss man sagen, war das Boney M. ja, es war phänomenal, ich habe das ja nur alles aus nächster Nähe da mitbekommen und Rivers of Babylon, also 17 Wochen Platz 1 und der Song geisterte das ganze Jahr lang durch die Hitparaden und es war phänomenal und dann kam Rasputin und dann kam wirklich die gute Platte Night Flight to Venus, die LP, an der er ein ganzes Jahr lang gearbeitet hat. Ja. Also die Platte gefällt mir noch heute, mehrere Single-Auskopplungen und nebenbei hat er dann auch noch Eruption auf die Beine gestellt.
Ja, darf man auch nicht vergessen.
Varian, der Workaholic.
Ja, soundmäßig vergleichbar, Eruption und Boney M. Ja. Also er hat schon immer so seine Steckenpferde gehabt. Andererseits dann Anfang, Mitte der 80er sich auch anderen Projekten gewidmet. Far Corporation zum Beispiel darf man nicht vergessen. Zusammen mit verschiedenen renommierten Musikern, von Toto zum Beispiel waren da einige dabei.
Genau. Das war ja 1985, Stairway to Heaven, das Led Zeppelin Cover.
Ja.
Gut gemacht, wie ich finde. Also mich hat es damals nicht so berührt, aber
Ich finde es zu überladen.
Ja.
Ich bin aber auch empfindlich. Also Stairway to Heaven ist ein Song, den man nicht covern sollte. Hm. Außer vielleicht in der Frank Zappa Cover-Version, die er covert hier so ein bisschen Reggae-mäßig. Hat er auch in den 80ern gemacht. Das hat schon ein bisschen was Albernes, aber hat auch seinen Charme. Aber nee, also die Far Corporation-Version finde ich zu schnulzig. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Meatloaf hat er auch übrigens produziert, ein paar Songs in den 80ern.
Ja, ja.
Und dann, als mit Boney M. Schluss war, hat er sich ein anderes Projekt an Land gezogen.
Dann kam Milli Vanilli, genau. Und wie er dazu gekommen ist, das erzählt er uns selbst.
Die kamen einfach auf mich zu. Die zwei haben sich gestylt wie Terence Dan D'Arby, den ich übrigens auch produziert habe davor. Er war ja ein Frankfurter. Und plötzlich steht Robert und Fab gestylt wie Terence Dan D'Arby mit den Dreadlocks abends im Studio, abends 8 Uhr in Frankfurt. Und da steht er da und ich kannte Robert schon vorher. Da hatte er noch Afro-Look und plötzlich steht er da als Terence Dan D'Arby mal zwei und da habe ich gesagt, Robert, wie siehst du denn aus? Ja, so muss man heute eben aussehen. Und dann sagt er, ja, wir suchen Arbeit, wir machen Breakdance, wir machen das und wir machen das und wenn du Arbeit hättest für uns, dann würden wir uns sehr darüber freuen. Ich habe gesagt, ich habe nichts. Und dann sagte die Milli, Entschuldigung, du hast doch gerade einen Song produziert, können Sie da nicht im Hintergrund tanzen? Ich habe gesagt, ja, das ist keine schlechte Idee. Und dann hat sich das Ganze verselbstständigt. Beim Videodreh nimmt Robert ein Mikrofon in der Hand und macht, als wenn er der Hauptsänger wäre. Und ich habe gesagt, das können wir nicht machen. Die Midi sagte, halt die Klappe, lass es laufen, das ist ein Riesenprojekt. Da habe ich die Klappe gehalten und der Rest kennen Sie ja.
Ja, die Milli, die damalige Lebensgefährtin von Frank Farian, die ihm auch im Studio assistiert hat.
Und dann namensgebend war. Man muss dazu sagen, also dieser bereits existierende Song, ich glaube das war Girl You Know It's True, wenn mich nicht alles täuscht, das wurde mit Studiomusikern aufgenommen. Ja. Und die wollten aber nicht auftreten, die wollten nicht raus, die wollten halt einfach Studiomusiker bleiben und deswegen Rob Pilatus und Fab Morvan, Spreche ich sie richtig aus?
Fabrice Morvan, also Morvan, er ist zumindest okay. In Paris geboren, ja.
Stimmt, genau.
66.
Ne? Während Pilatus in München aufgewachsen ist.
Richtig.
Die kannten sich schon eine Weile, die haben zusammen, wie gesagt, getanzt und auch gesungen. Also sie konnten durchaus singen, aber es war eben nicht das, was sich Frank Farian vorgestellt hat, beziehungsweise wollte er einfach weiter mit seinen Studiomusikern arbeiten. Die waren schon stimmgewaltiger. Es gibt natürlich unterschiedliche Erzählungen. Also die beiden von Milli Vanilli, die haben es dann immer ein bisschen anders dargestellt. Die fühlten sich da schon von ihm etwas ausgenutzt, so nach dem Motto, ich verspreche euch, ich mache euch reich, und dass er ihnen wohl auch in Aussicht gestellt hat, dass sie selber viel kreativen Input geben könnten, was natürlich nie passiert ist, und er hat alle Songs geschrieben und dabei blieb es dann auch. Was letzten Endes stimmt, ich weiß es nicht.
Also wir halten fest, ursprünglich war geplant, also die Musik kommt aus dem Off und dazu agieren zwei Breakdancer, die aber nicht die Interpreten sind. Also das war eigentlich das angedachte Konzept von Milli Vanilli, und das hat sich dann verselbstständigt, indem also die beiden dann als die Interpreten dann auch wahrgenommen wurden.
Ja, es ging durch die Decke, das Projekt Milli Vanilli.
Absolut. Wobei man sagen muss, beide hatten ja schon ein Vorleben gemeinsam, und zwar bei Ralf Siegel, einem anderen bekannten deutschen Produzenten, unter der Bezeichnung Empire Bizarre. Das war 1987, da entstand eine Single, die heißt Dances, die kann man sich auch heute noch anhören, die kursiert noch, war aber überhaupt kein Erfolg. Das war so Club-Dance, mehr oder weniger ein bisschen Breakdance, und da haben sie wohl auch selber gesungen, wobei sich die gesangliche Leistung in Grenzen hält. Es besteht eigentlich mehr so Sprechgesang, dass ab und zu mal das Wort Dances intoniert wird, und das war's dann eigentlich.
Naja, und dann sind sie eben zu Frank Farian vorbei, und der hat sie dann rausgebracht, aber eben auch nicht auf die Art und Weise, wie sie sich das vorgestellt haben. Sie haben ja dann wirklich viele Airplays auch gehabt mit ihren Videos, wollten groß rauskommen. Frank Farian hat dann gemeint, sie wären ein bisschen übergeschnappt, ein bisschen größenwahnsinnig geworden. Ich meine, die waren blutjung, die Leute, ne? Und bekommen von einem Tag auf den anderen so einen riesengroßen Erfolg, müssen sich allerdings auch damit auseinandersetzen, dass sie, abgesehen von ihren Performances, nicht wirklich viel Beitrag dazu leisten. Es ist eine schwierige Situation. Ja?
Sie sind aber auch leicht überheblich oder, um nicht zu sagen, himmelschreiend arrogant in Erscheinung getreten. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wann und wo ich Milli Vanilli zum ersten Mal gehört habe im Radio. Es war nicht besonders aufregend. Ich finde es eigentlich auch heute nicht besonders aufregend. Das war so dieser Pop-Ballast, den man damals irgendwie so als aktiver Radiohörer und Musikkonsument so mitgenommen hat. Aber ich kann mich noch sehr gut an die Auftritte in der Sendung Formel 1 erinnern. In der ARD, das war die Chartshow damals in den 80ern mit Kai Böcking. Und der hat also auch Interviews mit ihnen geführt und so. Und die wollten also betont cool rüberkommen und hip. Und auf mich wirkte das irgendwie alles überkandidelt und völlig arrogant.
Das Problem war ja auch, als sie dann im englischsprachigen Raum unterwegs waren, da kam dann so langsam der Verdacht auf, die singen das nicht, weil die können nicht besonders gut Englisch sprechen. Sie haben mit ihren sehr schlechten Englischkenntnissen dann auch so Sachen rausgehauen wie, wir sind der neue Elvis, oder musikalisch sind wir besser als Dylan, McCartney oder Jagger.
Bei der Grammy-Dankesrede, als wir dann den Grammy bekommen haben.
Also das war schon sehr, sehr krude, und das kann ich auch nicht alles nur auf die mangelnden Sprachkenntnisse schieben. Ich glaube, die waren halt wirklich ein bisschen durchgedreht. Wie gesagt, es war eine unmögliche Situation. Es ist einfach schlimm für jemanden, der da Anfang 20 ist, wirst da so reingeworfen, kommst überhaupt nicht mehr in der Situation klar, wirst aber von allen gefeiert und musst ein Geheimnis wahren. Ja. Dann kam erschwerend noch hinzu, sie hatten einen Auftritt, ich glaube, das war in Bristol, wo dann das Playback versagte.
Ja, genau, damit war es dann eigentlich passiert.
Ja, das Publikum hat da nicht so großartig drauf reagiert, aber sie sind halt von der Bühne gestürmt, was man nicht machen sollte. Selbst wenn die ganze Technik abschmiert, bleib auf der Bühne, mach weiter.
Ja, es gibt übrigens einen Take auf YouTube. Ja. Das ist das angeblich. Das ist angeblich ein Mitschnitt von diesem hängenden Band. Ich weiß nicht, ob es authentisch ist. Es geht immer zu Girl You Know, Girl You Know, Girl You Know. Genau. Ich weiß nicht, ob es authentisch ist, aber so ungefähr könnte es geklungen haben.
Aber damals. Es muss wirklich diese Textzeile gewesen sein, die sich dann ständig wiederholt hat. Und dann wurden die Stimmen, die kritischen Stimmen immer lauter und der Konflikt natürlich zwischen den beiden Akteuren und Frank Farian auch immer größer. Und letzten Endes hat er dann die Bobbe platzen lassen, oder?
Und warum? Das erzählt er uns.
Weil sie nicht mehr zu handeln waren. Sie waren außer Kontrolle. die zwei Jungs, und haben sich nicht gut benommen allen anderen Menschen gegenüber. Aber das Schlimmste war, dass sie dann gesagt haben, wir wollen jetzt unsere Songs selbst singen. Und dann habe ich dann gesagt, es geht alles, nur das nicht. Hm. So, dann haben sie die Tour gemacht in Amerika. Und da haben die Leute gemerkt, dass die zwei nicht singen, nicht wirklich selbst singen. Und die Stimmen von Brett Howell und von Johnny Davis und Charles Shaw, die haben sie dann auf dem Live vorgeführt. Und die Leute haben gemerkt, die zwei Jungs sind keine Milli Vanillis. Es sind andere Leute, die singen. Und da war es Zeit, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und da haben wir das gekillt, dieses Projekt.
Ja. Da gab es ja diesen berüchtigten Live-Auftritt, wo dann das Band hängen geblieben ist, glaube ich.
So ist es.
Waren Sie da dabei?
Ja. Nein, da war ich nicht dabei. Ich habe ja auch gewarnt. Ich habe gesagt, ihr dürft das nicht machen. Das wird sich rächen. Das dürft ihr nicht machen. Ich habe es ihnen verboten. Sie haben nicht auf mich gehört. Und dann musste ich natürlich schon nach New York und musste die Wahrheit bekannt geben, dass die zwei gefeuert sind und nie einen Ton gesungen haben.
Ja, und das war's dann im Prinzip. Der Aufschrei war enorm.
Ja.
Der öffentliche Aufschrei. Die Grammys mussten zurückgegeben werden. Ja. Und
ich glaube, Klagen.
Ja. Es gab Klagen.
Schadensersatzklagen.
Und die Plattenfirma zahlte in Amerika jeden Konsumenten das Geld zurück, der eine Milli Vanilli-Platte im Geschäft zurückgab.
Also ich glaube, $3 Millionen hat es dann der Plattenfirma gekostet insgesamt.
Ja.
Ah, boy. Gemessen an dem, was Milli Vanilli sonst eingenommen hat, wahrscheinlich Peanuts.
Sicherlich, und auch was sie heute noch einnehmen, ja.
Es war anstrengende Zeit. Milli Vanilli war dann mehr oder weniger Geschichte. Es kam dann, glaube ich, ein Album raus mit den Originalsängern oder einem anderen Namen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß.
Das Projekt hieß The Real Milli Vanilli und das Album hieß, das erschien 1991, The Moment of Truth, also der Moment der Wahrheit.
War dann natürlich aber auch nicht mehr so gefragt.
War, lief nicht weiter, obwohl es eigentlich der altbekannte Sound war, aber mit die etwas dicklicheren Herren und so, die wollte keiner was. Also Milli Vanilli war eine ästhetische Sache auch irgendwie und das hat dann nicht funktioniert.
Also immer wieder bei den Musikern. Ja, also Frank Farian hat auch immer auf die ästhetische Seite sehr geachtet.
Ja.
Er hat sich dann auch überreden lassen, 1997 nochmal ein Comeback-Album zu produzieren. Das war auch im Kasten, soweit ich weiß. Und ein Tag vor dieser Promotour ist dann der Robert Pilatus gestorben. Überdosis.
Genau. Und wie das damals vonstatten ging, das erzählt uns Frank Farian.
Er war ja auch, wenn man mit ihm normal geredet hat, war er auch ein ganz netter Kerl. Aber er hatte ein bisschen zu viel in den Drogentopf reingelangt. Und das verändert einen Menschen. Er hat ja auch zum Schluss noch gesagt, den Brief habe ich ja immer noch, und du bist der Einzige, der wirklich mein Freund war. Aber ich konnte ihn nicht retten. Hm. Und ich wollte ihn retten, hab's aber nicht geschafft.
Ja, Sie haben ihn ja, glaube ich, dann aufgefunden.
Ja, er sollte ja morgens wegfliegen. Ich habe ihm dann 10.000 gegeben. Er soll eine Reha machen in Indien. Das war sein Wunsch. Und als er dann nicht um 2 Uhr im Studio war und Klopfzeichen, ja, hat er nicht drauf reagiert. Da habe ich gesagt, ja, da muss was passiert sein. Brech die Tür auf und dann haben wir ihn gefunden, ja.
Tragische Geschichte.
Das war am 3. April 1998, ja.
Ja, also das Kapitel Milli Vanilli war damals quasi abgeschlossen.
Musikgeschichtlich gesehen war der Effekt eigentlich positiv, der sich daraus ergab. Es ging nämlich eine Live-Welle durch die Musikszene. Also gerade so die Live- und Unplugged-Konzerte der 90er werden auf diesem Milli-Vanilli-Effekt auch zurückgeführt, dass sich die Leute auf einmal wieder wirklich für ehrliche, handgemachte Live-Musik interessierten. Und MTV hat ja dann eine eigene Konzertreihe etabliert, MTV Unplugged.
Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Selig spielt das mit rein, klar. Wir hatten auf der andererseits ja auch die Grunge-Bewegung Anfang der 90er, die auch mehr Authentizität gefordert hat in der Musikwelt. Die 80er waren einfach dann überfressen. Ja, man kann es nicht anders sagen. Du hast es ja vorhin schon gemeint, Milli Vanilli hatten auch diesen Spät-80er-Sound, der einfach auch zu perfekt war, zu überproduziert und dadurch auch zu beliebig.
Ja.
Na, dann war der Schrei dann groß und wahrscheinlich hätten Milli Vanilli auch gar nicht mehr so große Erfolge gefeiert, selbst wenn dieser Fake nie aufgefallen wäre. Ja, du hast gemeint, du findest das auf eine gewisse Art und Weise schon fast ein bisschen sympathisch, mit welcher Dreistigkeit der dieser Fake-Geschichte rangegangen ist.
Ich finde Frank Farian klasse und ich meine, er kommt ja auch sympathisch rüber und der Mann hatte bestimmt nichts Böses im Sinn, dass er jetzt Millionen Menschen bewusst täuschen und in die Irre führen wollte.
Ja, ich sehe das ein bisschen differenzierter. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass er ein bösartiger Mensch ist. Aber ich glaube, ihm sind gewisse Dinge auch nicht so richtig bewusst, die dann nicht gut ankommen. Also es gibt ja zum Beispiel die Geschichte, wie er sich mit Bohlen überworfen hat. Kennst du die?
Ja, das war, glaube ich, wegen seines Buches, wegen des Bohlenbuches.
Genau, hinter den Kulissen dieses Buch, was irgendwann Anfang der Nullerjahre erschienen ist, wo er auch über Frank Farian hergezogen hat. Ja. Obwohl beide wohl vorher sich gut verstanden haben, angeblich. Und da hat Frank Farian dann sich gerecht mit einem Buch, das hieß Stupid, dieser Bohlen. Ja. Über 300 Seiten lang hat er über Bohlen hergezogen und sich selbst beweihräuchert. In der dritten Person gesprochen, so Sachen wie Farian war immer Sturmspitze und Frank Farian multipliziert sich in der Fortführung einer akustischen Ideenkette und so. Mhm. Das finde ich sehr unsympathisch, muss ich sagen. Auch wenn er im Gespräch ziemlich lieb und nett und ja einfach wie ein musikbegeisterter Typ rüberkommt und Workaholic, was er sicherlich größtenteils ist. Aber auch er ist nicht frei von Eitelkeiten.
Sicherlich nicht, nein. Also das kann man ihm nicht absprechen, ja.
Mittlerweile wohnt er noch
in Miami.
In Miami,
ja, da hat er auch sein Studio und er ist eigentlich nur noch dort, ja.
Ja.
Das Telefonat mit ihm, das war auch von Miami aus. Da war es morgens um 10 und hier war es nachmittags 16 Uhr. Ja, es sei ihm gegönnt.
Ja, definitiv. Er hatte ja in den 90ern dann nochmal so ein paar Hits. Was ich auch gar nicht wusste, also Songs, die durchaus bekannt sind, zum Beispiel No Mercy, Where Do You Go? Where Do You Go?
Ja, ja, genau.
Oder, La Bouche, Be My Lover, na, ja. Na, 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 da, 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 und so weiter.
Aber es war auch wieder perfekt, ja. Es gibt also den Farian-Sound, den gibt es nicht, sondern er ist wirklich ein Meister im Verstellen.
Ja, und vor allem auch die modernen Musiktrends aufgreifen.
Ja, natürlich.
In den 70ern war es halt Disco, in den 80ern dann diese überproduzierte Popmusik. Und in den 90ern dann diese Clubmusik mit so Techno-Einflüssen.
Ja.
Er hat das alles sehr, sehr gut gemacht. Und das, ja, wahrscheinlich, wie du meintest, auf intuitive Art und Weise. Also ich glaube nicht, dass er jetzt hier mit dem Quintenzirkel gearbeitet hat und gesagt, jetzt müssen wir das mal musiktheoretisch alles ausklammern.
Ja, das
oder?
Ist richtig. Es gibt auch zum Teil was jetzt so das musikalisch Fundierte angeht, verstörende Aussagen von Frank Farian. Also ich kann mich erinnern, damals hat er gesagt, als Far Corporation mit Stairway to Heaven groß rauskam, sagte er, er hätte das Lied vorher gar nicht gekannt und hätte das jetzt durch Zufall mal gehört und daraus dann seine Version da geschmiedet. Kann ich nicht recht glauben. Also Stairway to Heaven von Led Zeppelin, also so ein versierter Musikproduzent kennt das nicht.
Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen Understatement, oder?
Möglicherweise.
Kann ich mir gut vorstellen. ich habe noch ein paar Fun Facts zum Schluss, ja. Die ich sehr, sehr unterhaltsam finde. Wie gesagt, dieser Bullenstreit, das wusste ich auch nicht, hat mich auch ein bisschen geschockt. Ich weiß gar nicht, ob man dieses Buch noch erwerben kann, was er da geschrieben hat. Auch interessant finde ich, dass er am liebsten auf dem Land arbeitet. Als Provinzler hat er sich nie so richtig mit der Stadt arrangieren können. In Miami wird er ja sicherlich auch nicht direkt mitten im Zentrum wohnen, sondern eher ein bisschen entspannter.
Das ist so eine Art Insel, die er da hat.
Ja, natürlich.
So eine kleine Insel,
ja. Ja. Ja, natürlich. Kann er sich ja leisten. Ne?
Ja.
Er hatte Michael Jackson mal einen Korb gegeben. Damals wollte Michael Jackson nämlich im Zuge dieses Milli Vanilli-Hypes, dass er für das, ich glaube, 91er Album Dangerous ein paar Songs produziert und hat dann gesagt, nö, ich bin mit Milli Vanilli beschäftigt. Und das war ja kurz vorm Ende von Milli Vanilli, also vielleicht hätte er es annehmen sollen.
Ja, natürlich.
Sollen. Ja. Und er hatte auch mal Stevie Wonder zu Gast. I Just Called to Say I Love You, dieser große 80er-Hit, der wurde in seinem Studio im hessischen Rosbach aufgenommen. Der hat in der Nähe von Frankfurt ein Tonstudio. Und Stevie Wonder ist dort vorbeigekommen und hat gesagt, ich möchte gerne mal ein paar Songs bei dir produzieren und I Just Called to Say I Love You ist dort entstanden. Und er ist dann mit ihm auch in das Bad Homburger Traditionslokal Wasserweibchen schön traditionell deutsch essen gegangen. Das hätte Stevie Wonder wohl sehr gefallen. Lustige Episode.
Ja, ja, interessanter Typ. I Just Called to Say I Love You mit Oscar prämiert, sollte man wissen, als bester Filmsong, Die Frau in Rot heißt der Film.
Ja. Also Frank Farian ist und bleibt ein Phänomen, man kann es nicht anders sagen. Was ist das Letzte, was man von ihm gehört hat? Wahrscheinlich dieses Daddy Cool Musical, oder? Was vor ein paar Jahren rausgekommen ist?
Ja, sicherlich. Also das Boney M. Musical und er verwaltet sein Erbe und ja, ist ja nun auch schon, wird 82, Jahrgang 41 und auf TikTok ist er sehr, also überhaupt so in den modernen Medien, da ist er auch sehr umtriebig und hat er auch spezielle Versionen von Daddy Cool da nochmal eingespielt. Ja. Da hat er gerade dran gearbeitet, als ich vor 2 Jahren da mit ihm gesprochen habe. Da war er gerade damit beschäftigt.
Ja. Also ich denke, der wird auch schon jeden Tag noch in seinem Studio verbringen, weil das, was er liebt. Wie gesagt, ich sehe ihn nicht ganz kritiklos und ich glaube, bei diesem ganzen Milli-Vanilli-Skandal schiebt er die Schultern vielleicht auch ein bisschen auf andere Dinge, wo er eher mal sich selbst an die Nase fassen sollte. Ja. Andererseits, wir wissen natürlich, wie es lief. Musikbusiness ist auch ein Stück weit erbarmungslos und das sieht man in diesem Milli Vanilli-Skandal.
Ja, und sehr, sehr Teil gut. Auch Fake und Betrug, aber eher so auf gutmütige Weise.
Ja, also ich glaube bei vor allem so kommerziell erfolgreicher Mainstream-Popmusik geht es vor allem ums Geld und wie gutmütig kann das sein? Aber die Diskussion will ich ja nicht aufmachen. Frank Farian, wir haben natürlich wieder jede Menge Musiktipps. Ja. Wir haben auch eine Website extra angelegt. Da könnt ihr euch dann auch mal ein paar Videos angucken. Ein bisschen weiter in diese kunterbunte Frank Farian-Welt eintauchen. Soviel dazu, lieber Lutz. Vielen Dank für deine Expertise.
Sehr gerne.
Bis zur nächsten Folge.
Ja.
Wir hören uns.
Macht's gut. Ciao.